Wir kommen zur Offenbarung 3. Es war zum Teil ab Vers 7 bis Vers 13. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Sieh, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast deine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gäbe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom standhaften Harren auf mich bewahrt hast, werde ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf Erden wohnen. Sieh, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir haben ja gesehen, wie praktisch Gott die Gemeinde in der Endzeit zurüstet, indem er nicht nur diese sieben Sendschreiben gibt als Spiegel der gesamten Kirchengeschichte, sondern auch als Spiegel dessen, was eine Gemeinde letztendlich ausmacht und was Gott vor einer Gemeinde will, wo man den tiefsten Schaden erkennen kann. Vor allem auch, wo man sehen kann, wie diese Endzeitentwicklungen negativ auf die Gemeinde wirken und was man tun muss. Was jetzt hier ganz wichtig ist, ist, dass es im Prinzip, wenn man das alles sich anguckt, zwar sehr viele negative Linien hat, also zwei positive. Einmal haben wir Smyrna, die Gemeinde der Märtyrer, und dort ist kein Tadel, sondern Smyrna ist die absolut saubere Gemeinde. Also wenn Verfolgung über die Gemeinde kommt, dann ist es sauber. Dann kommen die diverse Gemeinden, die angeschlagen waren, die vom Zeitgeist infiltriert wurde, die vom Denken dieser Welt zerstört wurde, die der Teufel kaputt gemacht hat und wo man dann auch sieht, wie Satan arbeitet. Aber jetzt kommt was Interessantes. Es gibt scheinbar nur zwei Möglichkeiten, in dieser Welt und vor allem dann auch in der Endzeit, in der Welt geistlich einen klaren Weg zu gehen. Und zwar der Weg Smyrnas, wenn man unter Verfolgung ist, und der Weg Philadelphias, wenn man nämlich das tut, was wir heute sehen. Das heißt, alle anderen Gemeinden haben als Ganzes ein Riesenproblem. Und zwar, dass sie immer vermischt waren und dass letztendlich der Teufel immer Leute gefunden hat, wo er, ich sag's mal, sein Spiel treiben konnte. Aber das, was Philadelphia ausmacht, das ist etwas, wo man, wenn man das lernt, weiß, wie Gott eine Gemeinde in der Endzeit will, wie Gott die Gläubigen will und wie man vor allem sauber bleiben kann in der Gemeinde. Ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Der Zeitgeist wird immer radikaler. Und es wird noch schlimmer werden, je näher das Kommen des Antichristen kommt. Da Jesus hat nicht umsonst prophezeit, dass die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird. Das heißt, es wird immer schlimmer werden. Sowohl auf dem Gebiet, ich sage mal, des moralischen Verfalls, aber auch ein ethischer Zerfall. Und das, was wir noch, ich bin jetzt eine Generation, die ist eine Nachkriegsgeneration, wir waren noch einigermaßen normal, was wir als anständig und normal empfunden hatten, das ist weg. Also da ist fast alles zerstört. Aber eure Gemeinde Jesu ist alles gekippt. Und wenn man das sich jetzt in Ruhe mal anguckt, dann sieht man hier, wie Gott diese Gemeinde von Philadelphia letztendlich mittendrin in diesem Elend, was man drumherum eine Gemeinde sieht, ist eine Katastrophe. Wenn man das dann sieht, merkt man, dass es einen Weg gibt, inmitten dieser Endzeit, inmitten dieser Verführung, inmitten dieser zerstörerischen Welt und auch dieses Endzeitgeistes, dieses böse, ich sag's mal, weltliche und zerstörerische Geistes, Zeitgeist, sagt die Welt nicht umsonst, dass man hier sauber bleiben kann. Kirchengeschichtlich haben wir ja gesehen, als man es betrachtet hat, in Philadelphia spiegelt die Epoche wieder der große Erweckung. Und zwar haben wir es halt damals gesagt, die Riesen waren auf Erden. Das war die Zeit, wo eigentlich die großen Gottesmänner so Mitte 1800 bis, sagen wir mal, 1900, kann man streiten, 10, 20, auf jeden Fall in der Phase, so 75 Jahre, waren fast alle großen Gottesmänner, von denen wir die Bücher im Schrank haben, wo man heute sagt, das waren gesegnete Gottesmänner, die waren alle auf der Erde. Es war die größte Erweckungszeit der gesamten Gemeinde Jesu. Es war die gute alte Zeit der Gemeinde, wo fast alles, was geistlich, auch unser Gedankengut ist, letztendlich weitergegeben wurde. Und zum Zweiten zeigt es aber natürlich auch endzeitliche Linie, und die man einhalten kann. Wenn man uns das anguckt, dann kommt ja immer zuerst die Vorstellung unseres Herrn Jesus Christus. Er stellt sich immer vor als der auch der Schaden dieser Gemeinde, der er sich vorstellt, heilt. Und wenn man das sich jetzt in Ruhe anguckt, dann sagt er, und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, und Philadelphia heißt Bruderliebe. Das ist die normale Gemeinde, wo auch die brüderliche Liebe das Normale ist. Also das, was das Neue Testament ja ganz stark betont. Das sagt, niemand, der seinen Bruder hasst, kann wirklich gläubig sein, weil letztendlich, wenn man im Lichte wandelt, wie Gott im Licht ist, dann hat man Gemeinschaft, dann hat man Bruderliebe, das ist das Normale da. Und an die Gemeinde, die so gesinnt ist, schreibt der Backisch und sagt, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Und wenn ich jetzt einmal die vergleiche, diese Einleitung mit den anderen Sendschreibern, dann sieht man, dass es ganz anders ist. Und zwar, er macht hier etwas, das sehr wichtig ist. Er zeigt hier der Gemeinde, auf was es ankommt, schon bei seiner Vorstellung. Er schreibt in der Gemeinde, die Gemeinde in Philadelphia, das war genauso wie die andere Sendschreibergemeinde in der asiatischen Türkei. Und zwar, was interessant war, von der Geschichte her, da hat es einen König gegeben, der hat Eumenes geheißen. Und dieser König hat einen absolut treuer Bruder gehabt. Also der war absolut treu und war brüderlich und hat zu seinem königlichen Bruder gehalten. Der war nicht neidig, der war nicht eifersüchtig, das war kein Thronräuber, der hat keinen Aufstand anzettelt. Sondern der war in der ganzen Welt damals, war er bekannt dafür, wie er zu seinem Bruder steht. Wie er in letzter Treue brüderlich sein königlicher Bruder unterstützt. Der hat Attalus geheißen. Und den nannte man Philadelphus. Also da kommt das Wort also auch von der Geschichte her, die Stadt. Und es ist letztendlich ein Brief der Treue. Hier geht es um die Treue Jesus gegenüber, aber auch um die Treue der Gläubiger untereinander. Sie war wie fast alle die Gemeinde irgendwo an diesen Handelsstraßen, war eine fruchtbare Gegend und hatte natürlich wie alle anderen auch, man höre und staune, wie Ephesus zum Beispiel, sie hatte viele Tempel. Und hatte viele religiöse Feste. Aber der entscheidende Unterschied ist, dass diese viele Tempel und diese viele religiöse Feste eben auf die Gemeinde in Philadelphia nicht abgefärbt haben. Auf die Gemeinde in Ephesus hat sie massiv abgefärbt, indem sie nämlich die erste Liebe verloren hat. Auf die andere Gemeinde hat sie irgendwo vom Okkultismus her, von Religion, von sagen wir wirklich okkulte Linie abgefärbt. Aber das Interessante ist, auf Philadelphia färbt es nicht ab. Obwohl von der Geschichte her die Stadt genauso schwierig war, wie die andere, die wir beschrieben haben. Das heißt, und das ist für uns was ganz, ganz Entscheidendes. Gott zeigt auch durch dieses Sendschreiben in Philadelphia an, dass es bei einem Gläubiger, wenn er Gott dient und ihm nachfolgt, nicht in erster Linie auf das Umfeld ankommt. Oder auf das, was bei ihm abläuft, sondern es kommt darauf an, was beim Gläubiger in seinem Herzen abläuft. Das heißt, das Herz des Menschen steuert letztendlich auch, was der Gläubige vollbringt, geistlich. Und da kann die Situation noch so schlimm sein, die kann noch so gottesdienerisch sein, noch zur Zeitgeist geprägt, wenn jemand Gott wirklich dient und im Herzen richtig steht, dann wird er der Weg Philadelphias gehen. Mir hat es vorher gesehen, die andere Gemeinde, die hatte teilweise vielleicht sogar bessere Voraussetzungen, aber dort war das Herz nicht in Ordnung. Und dieses Sendschreiber redet über das Herz des Gläubigen, Es redet über Philadelphia, aber die wahre Bruderliebe, über die geistliche Treue, und sie redet darüber, dass man nicht letztendlich vom Umfeld geprägt werden muss. Typisch, wenn ihr das Neue Testament kennt, dann wisst ihr ja, welche Gemeinde mit Abstand am meisten geprägt war vom Umfeld. Das war Korinth. Korinth hatte alles Elend dieser Welt angenommen. Die sexuelle Entgleisung, die Götzeopfer, das ganze Verhalten, das man dann in Korinth hatte, das haben sie alles angenommen. Und hier ist was völlig anders. Trotz religiöser Feste, trotz Handel, da war Wohlstand, da war alles, was sonst gefährlich wird, ist hier eine Gemeinde, wo Gott letztendlich ein Lob für die Gemeinde hat und ihre geistlichen Dinge weitergeben kann. Und wenn wir als Gemeinde Jesu Christi diesen Weg Philadelphias gehen, dann werden wir genauso von diesem Zeitgeist, der derzeit ja herrscht wie nichts anderes, werden wir nicht geschädigt werden. Wir werden von den Sünden dieser Welt nicht aufgefressen werden, sondern wir werden einen treuen Weg gehen, dem Herr Jesus nach, der Weg dem Lamme nach. Das geht, das sieht man hier. Es ist interessant, wie sich der Herr Jesus offenbart. Er sagt zuerst, und zwar, da kommt jetzt ein Wesensmerkmal, was bewirkt hat, dass Philadelphia rein blieb. Was bewirkt hat, dass Philadelphia klar blieb. Sie hat nämlich hier etwas erkannt, und der Herr offenbart sich sofort als das, was entscheidend ist für so eine Gesinnung. Er offenbart sich als der Heilige. Und das ist einmal ein ganz entscheidender Punkt. Ich lese dazu Lukas 1,35. Das ist die Ankündigung der Geburt Jesu. Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Man kann die Person Jesu und Heiligkeit nicht trennen. Das ist ausgeschlossen. Das hat auch zu bedeuten, dass zum Beispiel alles, was hier in die Richtung von Kitsch geht, ich sage es jetzt einmal, Kreuzchen um den Hals zu hängen mit Jesusfigur und so, das fällt alles unter die Religion. Der Herr Jesus, und da muss man aufpassen, wie man die Kinder der Herr Jesus wiedergibt, der Herr Jesus ist laut Aussage der Bibel Sohn Gottes, und das bedeutet automatisch, laut Lukas 1, gleichzeitig, dass er heilig ist. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Zum Beispiel, das müssen wir nüchtern sehen, wenn die Bibel uns Gläubige als die Heiligen bezeichnet, dann sind wir letztendlich Jünger des Heiligen, nämlich Jünger Jesu Christi. Das heißt, es ist hier von letzter Bedeutung, dass er sich sofort als Heiliger offenbart. Und wenn eine Gemeinde diese Heiligkeit Jesu begreift in der Tiefe, dann wird sie nicht den Weg dieser Welt gehen. Jetzt heißt es einfach einmal ganz normal. Ich will jetzt nicht übertreiben und sagen 50 Jahren, aber ich denke schon vor 30 Jahren hätten wir Gläubige, die in der Gemeinde Jesu das tun, was heute in der Gemeinde Jesu passiert, hätten wir aus der Gemeinde rausgeworfen und hätte letztendlich, den hätten wir nicht einmal mehr abgenommen, dass er gläubig ist. Dass man zum Beispiel sowas macht wie Anspiele, wie Pantomime. Für mich das Kaspertheater, das ich einmal deutlich sage. Ich habe schon Pantomime gesehen bei Jugend für Christus, bei ihrer Aussendung. Entschuldigung, nicht Jugend für Christus, OM war es. Bei ihrer Aussendungsfeier. Es war absolute Gotteslästerung. Und jetzt müssen wir einfach sehen, so ein Theater, auch dass man der Welt nachspringt und sich der Welt anbietet und probiert, mit allen Mitteln die Leute hereinzuholen, das ist absolut ein Schlag ins Gesicht der Heiligkeit Jesu. Das kennt die Bibel nicht. Sondern die Bibel geht davon aus, dass hier ein heiliger Gott ist, der einen heiligen Sohn hat, und dem dienen wir in Heiligkeit. Da ist kein Platz für so Theater. Wisst ihr, da ist irgendwo für Religion kein Platz mehr. Und das ist das, was hier Philadelphia ausgezeichnet hat. Es war eine Gemeinde, die hat die Heiligkeit Jesu Christi begriffen. Das siehst du auch und hörst du, wie die Leute beten, ob sie wirklich begreifen, dass hier ein heiliger Gott ist. Wisst ihr, ich komme ja aus China, wo dann die Charismatik auch durchgebrochen ist. Da hat es Leute gehabt, die ich persönlich gekannt habe, die ja einigermaßen normal waren, die ich glaube, dass sie, ich kann es nicht beurteilen, aber sie haben Gott dienen wollen. Aber die haben dann Gott angeredet, wo ich sagen muss, schon dort hätte ich merken müssen, dass das niemals der Heilige Geist sein kann, weil es nämlich unheilig war. Es war zu lässig. Und da kommt diese Ehrfurcht vom lebendigen Gott bewirkt bei Philadelphia, dass sie eben ohne Schade des Zeitgeistes durchgeht. Und Heiligkeit ist was ungeheuer Wichtiges. Wir haben das verloren. Wir reden immer davor, was der Mensch braucht. Der Mensch kommt in die Versammlung, weil er was will. Er hat Bedürfnisse, man gepäppelt die Menschen. Es ist den Gläubigen oft wichtiger, was der Mensch über einen denkt, als das, was Gott macht. Es ist doch viel wichtiger, dass Gott zur Gemeinde und Versammlung Ja sagt, als dass die Menschen Beifall spendet. Auf das kommt es nicht an, sondern die Heiligkeit Gottes muss hier sein. Was sagt denn zum Korinther? Ausgerechnet zum Korinther. Er sagt, auf das in eurer Mitte, wenn jemand kommt, weiß, dass Gott in eurer Mitte ist, er fällt auf sein Angesicht zu Deutschen, das ist ja das Zeichen der Buße gewesen, und wird von Sünder überführt, weil die Heiligkeit Gottes da ist. Und ich denke, ist ein ganz wichtiger Punkt. Das war mit Geheimnis. Aber ich möchte lesen Hebräer 7, 26. Denn ein solcher hohe Priester tat uns Not. Und jetzt kommt wiederum der gleiche Gedanke. Die erste Eigenschaft Jesu ist, der heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sündern abgesondert und höher als der Himmel ist. Das muss man einfach mal sich nüchtern betrachten. Es ist sündhaft, wenn man mit Gott oder dem Herr Jesus kumpelhaft umgeht. Es gibt auch Kinderbibeln, die sind die reine Gotteslästerung. Ich habe daheim ein Muster, das ist absolute Lästerung. Und da müssen wir auch aufpassen, was wir verbreitet, was wir tun und wie wir Gott dienen. Auf jeden Fall, Gott zeigt hier eine gesunde Heiligkeit, wenn man die letztendlich begreift, was gesunde Heiligkeit ist. Und darum Herr Jesus seine Heiligkeit anerkennt in der Tiefe. Und das färbt auf uns ab, dass wir wahrhaft Heilige sind. Dann ist ein erster Schutzmantel um eine Gemeinde und um das Leben eines Gläubigen, eines Herzens mal letztendlich geschlagen. Ich habe zum Beispiel die erste Erkenntnis, dass die Pfingstbewegung und dass die Charismatik nicht in Ordnung ist, habe ich nicht durch die Bibel, nicht durch die Lehre. Ich saß auf einer riesen Freizeit auf dem Kniebiss. Und dann habe ich gesehen, was da vorne am Podium abläuft. Und ich bin aufgewachsen in der Erweckung. Ich wusste, was Heiligkeit Gottes ist. Ich wusste, was Furcht Gottes ist. Ich habe gesehen, was die Brüder tun. Und da bin ich raus, weiß ich noch wie heute, bin ich raus und habe gesagt, das kann nicht der Heilige Geist sein. Gott ist heilig. Das kann nicht sein, dass das Evangelium ist. Und so kam ich drauf, ganz langsam. Das heißt, wenn wir merken, was wirklich die Heiligkeit Jesu bedeutet und das begreifen, dass wir einen dreimal heiliger Gott haben, dann werden wir viele Dinge, die heute die Gemeinde tut und die, mit denen die Gemeinde sich einlässt, werden wir nicht tun. Wenn man auch sieht, dass man dann zum Beispiel nur, dass man akademische Titel vergeben kann, mit jedem einen Kompromiss eingeht, das ist undenkbar in der Gemeinde Jesu. Genauso, dass die Gemeinde den Leuten nachläuft. Sie evangelisiert die Leute, aber sie läuft ihnen nicht nach. Die Urgemeinde war so, dass die froh waren, wenn sie in den Tempel kommen durften. Lässt mal das Neue Testament. Und es ist immer bei der echten Erweckung, da war die Gemeinde heilig und trotzdem sind die Leute gekommen. Die Leute kommen nämlich trotzdem, auch wenn die Gemeinde sich heilig zeigt und die Heiligkeit Jesu widerspiegelt, wisst ihr warum? Weil jeder Mensch im Herzen eine Sehnsucht nach Heiligkeit hat. Und im Prinzip ekelt der Mensch Religiosität nämlich an im Tiefsten, weil es ihm keine Hilfe ist, sondern die Heiligkeit Gottes zieht auch die Menschen an. Und die Bibel sagt, der Jesus ist das Angesicht des lebendigen Gottes, er ist sein Sohn, die einzige Offenbarung Gottes und es ist der einzige Ort der Heiligkeit. Und der Heilige Geist hat immer Jesus im Visier, hat immer Jesus in der Mitte und dann stellt er auch seine Heiligkeit dar. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt, da man sich bewusst ist, wenn man eine Gemeinde ist, wenn man Gott dient, wenn man sich bekehrt hat, dann wohnt der Heilige durch sein Heiliger Geist in meinem Herzen. Das ist eine heilige Sache. Nicht eine Stilfrage, sondern Frage letzten Ernstes. Das nächste, was die Bibel sagt, also nochmals, mir ist wichtig, diese Heiligkeit Jesu Christi wird betont und wenn eine Gemeinde das begreift, dann hat sie einen Schutzwall gegen diesen Zeitgeist. Das nächste, was die Bibel sagt, dass er letztendlich der Wahrhaftige ist. Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz heiklen Punkt. Die Bibel sagt, der Teufel ist der Vater der Lüge. Und alle Menschen sind Lügner. Und jetzt sagt hier die Bibel, es gibt nur einen Ort, wo Wahrheit herrscht. Sie sagt, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Sie sagt aber auch parallel dazu, dass der Herr Jesus der Wahrhaftige ist. Und sie sagt auch ganz klar, dass Gott der Vater der Wahrhaftige, als Wahrhaftig ist. Und dass in Gott keine Finsternis ist. Gott kann nicht lügen, Gott kann nicht täuschen. Alles, was Gott sagt, stimmt. Und jetzt kommt eben das, was in der Endzeit eine riesige Rolle spielen wird. Wenn du siehst, wie der Teufel an den Herzen der Gläubigen arbeitet, wie er auch letztendlich immer versucht, dasselbe zu tun. Der Teufel hat seine Taktik nicht geändert. Ihr müsst Adam und Eva angucken. Wie hat er sie verführt? Wie hat er sie reingelegt? Wie hat er sie zum Sündenfall gebracht? Ganz einfach. Sollte Gott gesagt haben. Der Teufel ist immer der Lügner. Es ist immer der, der den Zweifel im Wort Gottes sät. Und wir haben eine letzte Quelle der Heiligkeit, der Herr Jesus. Wir haben eine letzte Quelle der Wahrheit, der Herr Jesus, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir haben das von ihm gegebene Wort. Und der Wahrhaftige hat uns sein wahrhaftiges Wort gegeben. Wenn wir die Heiligkeit Jesu begreifen und sein heiliges Wort ernst nehmen und unzweifelhaft uns draufstellen, dass wir sagen, es steht geschrieben, egal ob jetzt der Zeitgeist anders sagt, ob es Mode ist in der Gemeinde oder nicht, ob wir jetzt das genauso erleben, dass wir sagen, egal ob es jetzt bei mir gerade funktioniert, das spielt gar keine Rolle. Es steht geschrieben und damit ist Wahrheit. Wenn es bei mir nicht funktioniert, hat es in der Regel zwei Gründe. Entweder Gott kann meine Gebete nicht erhören, weil ich in Sünde lebe oder weil ich um etwas bete, was Gott nicht will. Oder er macht aus Erziehungsgründen bei mir die Erhörung von seinem göttlichen Zeitpunkt abhängig, wenn er mir sie geben will. Aber etwas ist klar, egal ob man hier nach menschlichem Ermessen ein Erfolgserlebnis hat, Gott ist wahrhaftig. Was er sagt, stimmt, ist einfach Realität. Ich diskutiere darum auch nicht über Evolution, über so Zeugs. Das ist einfach Unsinn. Ich sage es immer ganz hart, wenn der Mensch vom Affe abstammt, wisst ihr, was das bedeutet? Dann gibt es keinen Sündenfall. Das ist schon Sündenfall eine Farse. Das müssen wir mal sehen. Und da brauchen wir nicht große biologische oder auch, manche versuchen es über die Geologie, manche versuchen es über alles Mögliche zu beweisen, dass das keine Evolution gab oder Ähnliches. Es ist von Gott her klar. Gott geht hin, zum Beispiel im 1. Mose, und beweist seine Existenz nicht. Er sagt, Gott ist. Gott sprach, Gott tut. Und dann bezeugt sie etwas. Die Bibel ist nämlich ein Zeugnis. Sie sagt klipp und klar, es ist so. Ob der Mensch das glaubt oder nicht, das spielt keine Rolle. Es ist trotzdem so. Und jetzt muss man einfach sehen, wenn man wirklich die Heiligkeit Gottes akzeptiert, dann akzeptiert man auch die Wahrhaftigkeit Jesu Christi und dass sein Wort vollständig die Wahrheit ist. Und dem kann man nicht rummanipulieren. Wisst ihr, ich sage es ganz ehrlich, meine Brüder streiten mit mir rum, Wegen Bibelübersetzung und Ähnlichem. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jemand aus der Bibel Teile, wo ich vom Gesamtzusammenhang der Schrift her erkennen kann, das zum Wort Gottes hört, einfach wegnimmt, dann ist das für mich keine theologische Streitfrage, ist auch für mich kein Spaß, dann wird es bitter, bitter ernst, und zwar todernst. Das ist für mich Sünde. Das ist offen sündhaftes Verhalten. Das Wort Gottes ist heilig. Das kann man nicht behandeln wie Literaturkritik. Das kann man nicht behandeln wie ein Homer. Sondern das Wort ist heilig. Da hat der Mensch seine Finger wegzutun. Und das ist interessant. Je weiter nämlich die Endzeit fortschreitet, je weiter wird die Kritik zum Normalfall. Nicht nur die Kritik am Wort Gottes. Es wird alles in Frage gestellt. Und die Bibel ist ganz anders. Gott ist heilig, Gott ist wahrhaftig. Und das war die Schutzwelle, die Gemeinde Jesu. Zu dieser Wahrhaftigkeit, Römer 3, Vers 4. Das sei ferne, vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner. Das heißt, der Mensch ist ein potenzieller Lügner und Gott ist absolute Wahrhaftigkeit. Und jetzt habe ich nur eine Schutzmauer. Wenn der Vater der Lüge, der Teufel, mich in meiner Lügehaftigkeit angeht, das müsst ihr euch vorstellen, ich bin im Fleisch ein Lügner. Jeder Mensch ist im Fleisch ein Lügner und der Vater der Lüge ist der Teufel. Jetzt geht der Erfinder der Lüge geht auf den Menschen los, ist ihre Lügehaftigkeit. Und dann wunderst du dich, was da passiert in der Welt. Jetzt sagt die Bibel, aber der Gegenpol ist der Wahrhaftige. Gott, in dem der nur Licht ist, wo kein Finsternis ist. Und die haben das Wort der Wahrheit. Das heißt, sie haben nur einen Schutzwall gegen die Lügenangriffe des Teufels. Das ist das Wort Gottes und die Person Jesu, wo ich letzte Zuflucht habe. Und das ist das, was Philadelphia hatte, auch in drin, was Philadelphia haben wird, die wahre Gemeinde. Sie ist sich der Heiligkeit bewusst und sie ist sich der Wahrhaftigkeit bewusst, verlässt sich auf das wahrhaftige Wort Gottes. Sie ist sich bewusst, dass man selber ein Lügner ist als Mensch. Das steckt einfach drin. Und da sieht man Johannes 3, 33, wo die Schrift sagt, wer aber sein Zeugnis annimmt, es kommt nämlich die Folge, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Also wer das annimmt, bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Das heißt, die Annahme letztendlich, was Gott gesagt hat, er sagt nämlich in Vers 33, wer sein Zeugnis annimmt, die Wahrhaftigkeit Jesu Christi wird bestätigt. Und die wird für die Gläubigen realisiert, indem sie das Wort Gottes als absolute letzte Wahrheit annehmen. Und wenn eine Gemeinde so vorgeht, dann hat sie letztendlich diesen Vollschutz. Aber die Schrift sagte diesem Sendschreiber noch mehr. Die Heiligkeit, die Wahrhaftigkeit, und jetzt sagt sie etwas. Und ich denke, das spielt auch eine riesige Rolle in der gesamten Endzeit. Sie sagt, er hat den Schlüssel Davids. Und wo praktisch er öffnet, da kann niemand mehr schließen. Und wo er zuschließt, da kann niemand mehr öffnen. Ich zeige nachher gleich, was der Schlüssel Davids bedeutet. Er wird nämlich in der Bibel ganz genau erklärt. Aber für mich hat es noch eine zweite Bedeutung. Und zwar eine ganz wichtige. Die Bibel zeigt hier, dass wir Gläubige nicht der Willkür des Teufels und nicht der Willkür der Menschen ausgeliefert sind. Sondern der Herr Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Er ist der Herr der Gemeinde. Und wenn er eine Tür aufmacht, dann kann die ganze Welt rasen, dann wird sie nichts vermögen. Wenn er aber eine Tür zumacht, dann können wir jeden menschlichen Trick anwenden, dann wird die Tür nicht mehr aufgehen. Das heißt, man sieht hier, die Gemeinde war sich nicht nur der Heiligkeit bewusst, nicht nur der Wahrhaftigkeit, sondern sie, der Herr wollte auch, dass ihr bewusst ist, dass sie letztendlich als Gemeinde in einer völligen Abhängigkeit ist. Und dass die ganze Arbeit einer Gemeinde, das, der ganze persönliche Weg eines Lebens, nur von dem abhängt, ob Gott aufmacht oder zumacht. Das heißt, jetzt frage ich einfach einmal ganz einfach. Haben wir gelernt, als Gläubige zum Beispiel hinzugehen und die offene Türe Jesu zu suchen? Haben wir gelernt, die verschlossene Türe Jesu zu akzeptieren und zu sagen, hier, der Herr die Tür zugemacht, weg. Und zu lernen, zu suchen mit offenen Herzen, sagen, wo ist die geöffnete Tür? Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wir lernen, wie Gott Türe schließt und wie Gott Türe aufmacht. Und er redet hier vor etwas und sagt, der Schlüssel Davids. Das ist interessant. In Jesaja 22 ist die wörtliche, ist das wörtliche Zitat, die Parallelstelle. Jesaja 22, 22 bis 25. Und zwar, es beginnt schon 21, wo Gott praktisch sagt, er wird ein Vater sein. Also hier, man muss hier schattenbildlich, Gott der Vater und der Herr Jesus einfach sehen, in der schattenbildlichen Darstellung. Er wird ein Vater sein, den Bürgern zu Jerusalem und dem Hause Juda. Und jetzt wird erklärt, ich will ihm auch den Schlüssel des Hauses Davids auf die Schultern legen. Jetzt kommt der Messias, der Herr Jesus, der der Vater im Himmel vertritt, der seine perfekte Darstellung ist, der die perfekte Offenbarung des lebendigen Gottes ist. Jetzt sagt die Bibel ganz klar, ich will ihm auch den Schlüssel des Hauses David auf die Schultern legen. Das Haus David war das Haus des Messias. Das Haus David war das Haus des Erlösers. Und der Schlüssel Davids ist der Schlüssel der Erlösung. Ist die Vollwirkung letztendlich der Erlösung, wo Gott aufschließt. Das ist auch das, was der Petrus weitergeben konnte. Wenn der Petrus vom Evangelium her weitergeben konnte, dann war nichts mehr zu hindern. Das heißt, wenn Gott den Heiden eine Tür aufmacht, dann konnte die Juden nichts mehr dagegen haben. Wenn aber Gott die Vollzahl der Heiden abschließt und sagt, es ist vorbei, und die Gnadezeit zurückzieht, dann ist aus. Ist vorbei. Und er sagt hier, er wird den Schlüssel Davids haben. Und wenn er, nämlich der Sohn Gottes, auftut, niemand zuschließe. Und wenn er zuschließt, niemand auftue. Also die Bibel sagt ganz klar, wenn der Herr Jesus handelt, ist aus. dann kann kein Mensch mehr hier letztendlich eingreifen. Weder positiv noch negativ. Und wir als wahre Jünger Jesu müssen nur lernen, die offene Türe Jesu zu finden und durch sie durchzugehen. Er schließt unsere Tür auf und wir haben durchzugehen. Und ich denke, das ist eine ganz einfache Übung, wenn man sie kann, aber vielfach verwirrt ja der Teufel die Gläubigen. Diabolos heißt Durcheinanderwürfler. Dass die Gläubigen umeinander gehen, die wissen, wo ist links, wo ist rechts und gar nicht begreifen, dass es so einfach ist. Ich muss nur beten, wo ist die offene Tür? Und jetzt kommt was Interessantes. Jetzt wird über diesen Sohn Gottes wird praktisch etwas ausgesagt. Ich will ihn als Nagel, oder man kann das auch anders übersetzen, als Pflock, also ein großer Holznagel, als richtiger Pflock, einschlagen an einem zuverlässigen Ort. Und er soll ein Ehrenthron für das Haus seines Vaters sein. Das heißt, die Ehre Gottes des Vaters ist im Sohn. Sodass die ganze Herrlichkeit seines Vaterhauses sich an ihn hängen wird. Das heißt, die ganze Herrlichkeit Gottes ist an diesem Sohn Gottes. Aber was sagt jetzt die Bibel? Er wird aufgehängt am Pflock. Schon ungeheuer, prophetisch, schattenbildlich. Das heißt, dieser Sohn Gottes, dieser Erlöser, er wird wie ein Nagel in der Wand eingeschlagen, wird er aufgehängt. Und an ihm ist aber die ganze Herrlichkeit. Und jetzt erklärt er, er sagt, an ihm wird nicht nur die ganze Herrlichkeit seines Vaterhauses hängen, die Sprösslinge und die Abkömmlinge, alle kleinen Geräten, sowohl die Becken als auch die Schläuche, ist ihr Bild für die geistlichen Gaben, für die Dienstgaben, alles was ein Mensch braucht, hängt dem Herr Jesus. Er hat alles. Aber jetzt geht sie weiter und kommt zum entscheidenden Punkt. Zu jener Zeit, spricht der Herr der Heerscharen, wird der Nagel oder Pflock, der an dem zuverlässigen Orte eingeschlagen war, nachgeben. Er wird abgehauen werden und fallen. Das ist das Opfer Jesu. Und die Last, das ist die Sünde, welche daran hängt, wird zugrunde gehen, denn der Herr hat es gesagt. Das ist natürlich jetzt höchste Schattenbildlichkeit der Schrift, aber man sieht hier ganz klar, er sagt hier, da wird ein Mensch kommen, auf dem wird der Schlüssel David sein. Das heißt, er schließt auf und er schließt zu. Letzte Autorität vor Gott her. Er wird eingeschlagen werden, er wird gehängt werden. Also er wird aufgehängt werden. Und letztendlich ist dies an einem Ort, und dort, an dem Ort, das Kreuz von Golgatha, dort sieht man, dort wird die ganze Herrlichkeit des Vaterhauses sich offenbaren. Dort werden die ganze Gnade und auch die Herrlichkeit, Geräte, alles was man braucht, wird an ihm hängen. Aber zu einer bestimmten Zeit wird er hier letztendlich ausbrechen. Das heißt, er wird hier letztendlich eine Last, die an ihm hängt, die wird ihn zugrunde richten und in dieser Last wird er stürzen. Das heißt, das ist also hier schattenbildliche Umschreibung vom Kreuz. Und die Last, die da dran hängt, wird zugrunde gehen. Das heißt, er wird das Problem der Sünde perfekt regeln. Also das ist jetzt wieder Zusammenfassung von deiner vorigen Aussage. Das heißt, die Bibel sagt ganz klar, Philadelphia bedeutet, mich sich der Heiligkeit Gottes bewusst. Philadelphia bedeutet, mich sich der Wahrhaftigkeit Gottes bewusst. Und beides äußert sich in der Person Jesu, indem es das Wort Gottes als letzte Instanz annimmt, mich sich der Abhängigkeit von Gott bewusst und weiß, wo er schließt, wo ich nicht mehr rüttle, wo er aufschließt, wo ich nicht mehr bete, muss ich nur noch handeln. Und man sieht, wie er dieses ganze Problem der Sünde vollständig regelt, als er als Pflock am Kreuz von Golgatha eingeschlagen wird. Und gleichzeitig sieht man letztendlich, dass dieser Ort die Herrlichkeit der Gemeinde Jesu ist. Dort ist die Herrlichkeit am Pflock am Kreuz, wo er eingeschlagen wurde. Und das zeigt wiederum, was Johannes 16 sagt, dass der wahre Erlöser und auch der wahre Gläubige immer ein Thema hat im Zentrum, nämlich das Kreuz von Golgatha, die Erlösung durch Jesu Blut. Und das ist auch ein Kriterium von der Endzeit. Je weiter man wegkommt von dieser zentralen Botschaft, je mehr man sich mit den Dingen dieser Welt beschäftigt. Ich sage es einmal so, die christlichen Verlage müssen sich die meisten schämen. Sie sind mehr Eheberatungsinstitute und kinderpsychologische Darstellungen als letztendlich überhaupt eine Gemeinde, ich sag's einmal, ein Gemeindeverlag, die Wahrheit weitergeben. Guckt einmal Kataloge nur vor 20 Jahren, oder guckt einmal, was früher für Bücher gegeben hat, was das für Titel waren. Ich habe draußen nur einen Schrank, so, das ist so eine antiquarische Bibliothek. Wenn ihr mal seht, über was die geschrieben haben, wird heute kein Mensch mehr lesen. Es liest niemand mehr. Weil die Menschen interessiert die Psychologie, die interessiert ihr Wohlbefinden. Der Mensch wird zum Mittelpunkt. Und wenn der Mensch zum Mittelpunkt wird, dann bedeutet das, dass man letztendlich den Grund legt, bis der letzte teuflische Mensch, nämlich der Antichrist, zum Mittelpunkt wird. Und im Antichrist wird der Teufel personifiziert, die Fleischwerdung Jesu nachäffen. Der Antichrist wird der Offenbarung des Teufels im Fleisch sein. Aus dem Grund müssen wir uns vor dem absolut hüten. Die Bibel stellt auch hier natürlich sehr verdeckt, aber sie stellt eindeutig das Kreuz in den Mittelpunkt, nämlich die Erlösung. Darum sagt der Schlüssel Davids. Die Stelle ist so, die ist so prägnant, wenn man hier Parallelstelle liest, dass man eigentlich deutlich erkennt, wo Gott den Akzent legt. Dann der 8. Vers. Ich kenne deine Werke, sieh, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Jetzt kommen wir wieder zum entscheidenden Punkt. Ich kenne deine Werke. Jetzt müssen wir mal ganz nüchtern das vor einer anderen Seite betrachten. Wir denken ja immer menschlich und sagen, ich kenne deine Werke. Damit denkt man, Gott weiß, was ich getan habe. Gott weiß, was mit mir los ist. Gott weiß, ob ich entschieden bin. Gott weiß, ob ich glaube. So denkt man. Das ist der typische Ausdruck von Werke. Aber man kann das Ganze von einer anderen Seite sehen. Wenn nämlich Gott das tut, was im Epheser 2, Vers 10 geschrieben steht, und wenn der Herr Jesus sagt, er kennt meine Werke, dann bedeutet das noch mehr, als bloß, dass er meinen Zustand kennt. Denn wir sind sein Werk, Epheser 2, 10, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Das heißt, dass Gott dieses ganze Paket meiner Werke, meiner Berufung, meiner Zielsetzung, was Gott mit mir vorhat, diesen Kampfpreis, von dem der Paulus sagt, ich jage ihm nach, dass Gott das kennt, für mich persönlich, der ungeheure Gedanke, dass der Herr Jesus weiß, was mit meinem kleinen armseligen Leben geschehen soll. Was Gott mit mir geistlich tun will, was er mit dir geistlich tun will, das ist dem Herr Jesus bekannt. Wenn man die Werke mal so sieht, er kennt natürlich unsere negative Werke, aber er kennt auch positiv, was aus uns werden könnte. Und in dem Moment, wie eine Gemeinde das begreift, wie ein Gläubiger das begreift und sagt, Herr, mach etwas aus mir zum Lobpreis deiner Herrlichkeit, lass die Werke, die vor Grundlegung der Welt, aufgrund des Opfers am Kreuz von Golgatha, für mich persönlich geschaffen sind, die du kennst, du weißt, wie sie hervorkommen, lass es geschehen in meinem Leben. Öffne die Türe, lass mich die geöffnete Türe sehen, lass mich die Werke tun, dass man so betet. Ich kenne kaum Gläubige, die so denken. Das kommt daher, aus einem ganz einfachen Grund, weil jeder von uns im tiefsten Herzen religiös ist und immer seine eigenen Vorstellungen hat. Das geht mir genauso. Aber wir müssen einfach lernen, biblisch zu denken, auch von diesen Dingen her. Und wenn man das sich einmal vergegenwärtigt, dann sieht man einfach, wie Gott handelt. Weil, das müssen wir ganz nüchtern sagen, die Werke werden gemessen. Offenbarung 20, 12 bei Ungläubigen im Endgericht, wo Gott dem Ungläubigen beweisen wird, dass er zu Recht verdammt ist. Und beim Gläubigen wird es natürlich im Preisgericht tun, aber auch bei Jakobus, indem er dann beweist, dass der Gläubige echt ist, auf dem Boden nämlich, was er hervorbringt. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat doch keine Werke, kann ihn denn der Glaube retten? 17, so ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er in sich selbst tot. Das heißt, der Herr kennt, wenn bei uns geistlicher Tod ist, das haben wir beim vorigen Sendschreiben gesehen. Er weiß auch, wenn keine Werke da sind, aber er kennt auch die positiven Werke, die wir tun sollten. Und wenn jetzt eine Gemeinde wirklich am Herrn glaubt, wenn sie wirklich seine Heiligkeit anerkennt, seine Wahrhaftigkeit, dass er der ist, der auf und zuschließt, wenn sie im Zentrum die Erlösung hat und dann beginnt, nach ihren vorgegebenen Werken zu streben, dass sie das realisiert, was Gott eigentlich für sie vorgesehen hat, dann wird sie etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Dann wird sie Philadelphia werden. Es hat ganze Bewegungen gegeben, die hat versucht, Philadelphia zu sein. Ist ein wunderbarer Gedanke. Plötzlich sind dann einfach hingegangen, einer ist hingegangen, ich habe das früher noch in meine Bibel reingeschrieben, ich habe es nicht rausgerissen, dass man seine eigene Narrheit nicht vergisst. Manchmal ist es wichtig, wenn sie wieder aufmacht. Er hat 12 Punkte praktisch aufgestellt, wie man letztendlich Philadelphia wird. Dann hat er gesagt, wer die 12 Punkte hat, nur der wird entrückt. Und das ist nur Philadelphia. Ich war so dumm, hab's nicht mehr in die Bibel reingeschrieben. Eben auch dem Eifer Gott zu dienen. Aber im Prinzip ist es ganz einfach. Hier in Philadelphia sagt er ja vorher, was er sein will für die Gemeinde. Er offenbart sich. Was will er sein? Der Heilige. Was will er sein? Der Wahrhaftige. Was will er sein? Der schließt und zumacht. Und gleichzeitig aber auch aufmacht, aufschließt, wo es nötig ist. Er will der sein, der im Zentrum ist, bei uns persönlich. Und er kennt auch das, was er bei uns wirken will. Das ist was, wo man oft verdrängt. Er hat einen Plan mit jedem von uns und den will er verwirklichen. Und das will er sein. Und wenn wir, der Herr Jesus, das alles sein lassen, dann sind wir Philadelphia. So einfach. Was auch interessant ist, er sagt, diese geöffnete Tür, die kann niemand mehr schließen. Apostelgeschichte 14, 27. Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt. Er sagt hier, als sie aber angekommen waren und die Gemeinde versammelt hatten, erzählten sie, wie viel Gott mit ihnen getan hatte, dass er den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hatte. Das heißt, Gott tut Türe auf. Wie oft haben wir das erlebt? Dass, also jetzt einmal ganz ehrlich, wo die Gemeinde entstanden ist, da hat niemand nur im Traum dran gedacht, dass in denen Städte und in den, oder besser gesagt, in denen kleinen Gemeinden und Dörfer, wo heute evangelisiert wird von uns, dass dort Arbeit entsteht, hat nie jemand dran gedacht, nicht einmal im Traum. Ich hätte zum Beispiel persönlich nie dran gedacht, dass mir mal nach Nürtingen geht und dort Leute aus der Pfingstbewegung rausholen. Nie geglaubt. Das heißt, Gott hat Türe geöffnet, wo niemand dran gedacht hat. Gott öffnet Türe und dann hast du plötzlich eine Arbeit, wo du sagen musst, da wäre ich nie drauf gekommen. Das sind die Türe, die Gott öffnet. Wir haben da als Menschen immer Vorstellungen, genau wie es laufen soll. Und wo wir sicher waren, dass ihre Gemeinde entsteht, haben wir nur gewusst, dass Gemeinde, die Erwachsene tauft, hier in Teifingen sein soll. So weit waren wir. Das war gut, dass man keine andere Vorstellungen hat. Und der Rest macht der Herr, indem er Türe öffnet. Kolosser 4, Vers 3. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne, für das Wort und das Geheimnis des Christus auszusprechen. Wir müssen das nüchtern sehen. Es gibt ein Geheimnis des Christus. Es gibt Offenbarungen aus dem Wort Gottes. Es gibt aber auch letztendlich eine geöffnete Tür für Menschenherzen. Und er sagt hier ganz klar, das ist Aufgabe der Gemeinde, dass sie konzentriert spätet, dass das Wort Gottes in allen Ebenen läuft. Das ist absolut wichtig. Das heißt, die Tür, dass Gott die Tür voll aufmacht, das wird oft durchs Gebet bewegt. Wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass Erweckung war. Da haben zwei treue, ledige Schwestern zum Beispiel 40 Jahre für eine Stadt gebetet. Und nach 40 Jahren irgendwann brach Erweckung aus. Und jeder hat gedacht, ja, das kommt jetzt, weil der so gut gepredigt hat. Das kommt, weil wir so gut Zeugnis abgelegt haben. Und in der Ewigkeit werden wir mal staunen, wo das alles herkam. Das kam daher, weil zwei gebetet haben, treu vor Gott. Man öffnet nämlich diese Tür auch durch Gebet. Und da siehst du schon, wie Philadelphia arbeitet. Im Stillen, im Verborgenen, im Geistlichen, wo keiner dran denkt. Sie betet, dass der Herr eine Tür aufmacht. Das ist Philadelphia. Sie kämpft nicht im Fleisch, sondern sie kämpft im Geist. Das ist ein riesiger Unterschied. Wobei ich ehrlich zugebe, dass die Auswirkungen kurzfristig gleich aussehen mögen. Aber langfristig bleibt nur das übrig, was der Herr wirkt. Paulus sagt einmal, ich würde nicht wagen, irgendetwas zu sagen oder zu erzählen, was der Herr nicht durch mich gewirkt hätte. 1. Korinther 16, 9. Denn eine Tür hat sich mir aufgetan, jetzt erklärt es der Paulus, weit und vielversprechend, aber, das gehört auch dazu, was jetzt kommt, und es gibt viele Widersacher. Das heißt, wenn Gott die Tür aufgeht, wird er uns nie davon abhalten lassen, wenn Widerstand da ist. Widerstand ist normal. Sondern für uns muss nur ein Kriterium sein, ob Gott die Tür aufgemacht hat, dann ist es völlig egal, ob Widerstand ist. Wenn die Tür offen ist, dann spielt der Widerstand keine Rolle mehr. Man kann nicht sagen, es kann nicht vor Gott sein, weil Widerstand ist. Im Gegenteil. Wenn Gott die Tür auftut, dann in der Regel kommt der Widerstand. Ich lese gerade Nehemia. Und wenn du das siehst, in dem Moment, wie sie die Mauern Jerusalems gebaut haben, da sind sie gekommen, haben sie angegriffen mit alle Tricks und haben versucht, die Arbeit einzustellen. Und das wird der Teufel versuchen. Er wird versuchen, dass wir die Arbeit einstellen am Reiche Gottes. Und zwar, das ist einfach logisch. Er wird versuchen, letztendlich anzugreifen und diese Tür zu schließen. Das ist was Ungeheures, wenn Gott die Tür aufmacht. Wisst ihr, das heißt ja, wenn die offen ist, dann brauche ich ja gar nichts mehr tun, sondern muss nur noch durchlaufen. Also, sollen wir ehrlich sein. Wo in Nürtingen jetzt das mit dem Saal so elend ging, ich konnte uneingeschränkt zustimmen, dass wir es Gott überlassen. Aber je länger das ging, kam der alte Karl Herrmann. Da habe ich mal meinem Bettkläger gesagt, naja, jetzt wollen wir mal gucken. Also ich sage es mal jetzt nicht blasphemisch, aber wenn jetzt noch nicht bald was geht, dann muss ich doch mal gucken, ob man da nicht irgendwo hebeln muss. Ja, der Herr hat dann immer gleich dämpft. Aber so ist der Mensch. Der Mensch will immer, er will immer selber. Wenn aber Gott die Tür aufmacht, kannst du nicht verhindern. Also wenn ich jetzt einmal bloß dran gucke, Gebetserhörung. Ich denke jetzt bloß einmal an deutsche Beamte. Und zwar an die Beamte des Bauamtes. Wenn ich nur überlege, was ich mit Beamte des Bauamtes, welche Gemeindesäle in meinem kleinen Leben erlebt habe, dann muss ich sagen, wenn du wissen willst, wie Gott Tür öffnet, dann musst du das einmal angucken. Oder was ich mit Finanzbeamten erlebt habe. Der Herr an sich hat jetzt wieder einen 5-Jahres-Abschluss beim Finanzamt eingereicht. Mir hat die Hose beinahe geschluttert. Wir haben die Frist versäumt, wir sind über Grenze drüber, man hat fast alles gemacht, was nichts ist. Das Einzige, was sauber macht, man hat weiterhin Verlust. Das heißt, wir verschenken alles. Und das ist unser Großteil. Das ist gut gewesen. Aber jetzt kam der Brief vom Finanzamt. Früher ging es noch meistens nur längere Zeit. Da hast du warten müssen, hast du schwitzen müssen, hast du Angst haben müssen. Diesmal kam er so schnell und das ist nur schlampig geschrieben. Also auf jeden Fall, er kam blitzartig. Alles in Ordnung, wie gehabt für dich. Und ich denke müssen, wie Gott die Herzen lenkt, wie die Wasserbäche, wenn der Herr die Türe aufmacht, dann brauchst du einfach dir keine Sorgen mehr zu machen. Du musst einfach hinsitzen und warten, was Gott tut, und dann geht die Tür auf. Das ist doch herrlich. Und das ist Philadelphia. Philadelphia heißt, der Herr handelt. Ich bin nur der Sklave. Ich bin nur der Gehilfe. Ich mache bloß mit. Aber wenn er die Tür aufmacht, dann gehe ich durch. Dann lasse ich mich doch nichts aufhalten. Ich hatte natürlich die Idee gehabt, haben wir gesagt, naja, vielleicht ist es besser, wenn wir den besuchen. Denn wir denkt, wenn wir zwei auftauchen, na vielleicht. Aber das ist dann ganz einfach gelaufen. Der hat mir innerhalb von 10 Sekunden im Telefon gesagt, dass er uns nicht sehen will. Naja, jetzt erst mal geschluckt. Naja, der hat gesagt, da, Papier, schicken Sie mal Papier. Gell, dann ist wieder so ein Stück Hoffnung weg sein, haben wir halt Papier geschickt, gell. Aber es ging so blitzartig, da siehst du, wenn Gott dahinter ist und wenn Gott die Tür aufmacht, die kannst du nicht mehr aufhalten. Und das ist Philadelphia. Sie erwartet die Heiligkeit, sie erwartet letzte Wahrhaftigkeit, sie erwartet auch, dass er aufmacht, sie erwartet, dass er zumacht, dass Gott einfach handelt. Paulus erklärt es immer wieder. 2. Korinther 2,12. Als ich aber nach Troas kam, um das Evangelium von Christus zu verkündigen, und mir eine geöffnete Tür war im Herrn, hatte er keine Ruhe. Das heißt nicht, dass ich dann lässig wäre. Sondern einfach, der Paulus hat scheinbar, absolut sicher erkannt, jetzt ist die Tür offen. Manchmal würde ich viel darum geben, wenn ich so sicher sage, jetzt ist sie offen. Also manchmal muss man auch kämpfen, ob es jetzt wirklich offen ist. In der Regel, wenn man ernsthaft kämpft, zeigt Gott, ob sie offen ist oder zu. Ist gar keine Frage. Und das war von Paulus was ganz Normales. Und wenn man jetzt in das Sendschreiben anguckt, dann sieht man etwas. Es war nicht nur so, dass diese Grundoffenbarungseigenschaften Jesu der Gemeinde klar waren, dass die Gemeinde von dem geprägt war, sondern er sagt, du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Jetzt kommt ein ganz, ganz entscheidender Punkt der Gemeinde Jesu, was Philadelphia prägt. Es kommt nicht auf unsere Kraft an. Also, wo ich das erste Mal einen alten Bruder gesehen habe, der war ein berühmter alter Prediger, und ich kann es nur so beschreiben, wir waren geschockt, wo sie den Mann gebracht haben. Und hat sie reingeschleift, anders kannst du ihn nicht nennen. Der war 85, absolut altersschwach, hat zittert und ich habe gesagt, was, jetzt bin ich dahergefahren nach Stuttgart, um den Mann zu hören. Jetzt guck mal, wie der reinkommt. Der kam zur Tür rein, dann hat sie mit zwei Seiten hat sie ihn reingeschleift. Dann hat sie ihn an der Rednerpult gestellt, dass ich festhalten konnte. Aber ich werde es nie vergessen. Der Mann hat die Bibel aufgeschlagen und angefangen zu verkündigen und du hast denkt, ein 20-Jähriger steht vor dir. Die Wirkung vom Wort war so gewaltig, wie ich es ganz selten mal erlebt habe. Und da musst du wieder sagen, da hat es überhaupt keine Rolle gespielt, ob der jetzt für seine körperliche Kraft, ob der im Saft war, ob der fit ist. Das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Da hat die Kraft gewirkt. Und dann waren wir mal bei einem Meeting, dann sich Junge und Alte getroffen, da war ein junger Bruder, gut ausgebildet und alles, der hat das Wort weitergegeben. Es war höchstens, sag ich mal, ein Sternlisup, mehr war es nicht. Dann kam ein alter Bruder, absolut blind, der war blind vom Augenlicht her, krank, zertrümmert, angeschlagen. Und dann hat er plötzlich angefangen, das Wort Gottes aus dem Herzen auszulegen. Und da hast du eine reich gedeckte Festtafel vor dir gehabt. Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und das ist einfach so, Gott ist nicht auf unsere Kraft angewiesen. Wir können noch so schwach sein. Wenn Gott unsere Tür aufmacht, wenn wir seine Heiligkeit, seine Wahrhaftigkeit anerkennen und er macht unsere Tür auf und wir gehen durch, dann schlägt die Kraft Gottes zu. Dann wird Gott die Wirkung ergeben, wie es der Paulus beschreibt. Und dann wird der Segen Gottes auf unserem kleinen Leben liegen und zwar in ungeheurer Weise. Es wird keine Rolle spielen, was ich in der Welt bin. In 1. Korinther 1, 27, die Bibel sagt nochmal ganz nüchtern sachlich, kein Anseher der Person. Das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Ich sag's euch ehrlich, je älter ich werde, je mehr merke ich, wie schwach ich wirklich bin. Das ist im jugendlichen Übermut. Die Bibel sagt ja, es ist wie wenn Pferde scharret, da kannst du viel verdecken. Aber der Mensch ist in sich schwach, trotz aller menschlicher Kraft. Und Gott macht es einfach manchmal so, dass er dich auch deine menschliche Kraft verpulveren lässt, bis du abhängig wirst. Und wenn das der Fall ist, dann fängt er an, dich zu gebrauchen. Ungeheuer. Und das ist ein großes Geheimnis. Er zeigt hier, wenn die menschlichen Voraussetzungen nicht besonders sind, spielt überhaupt keine Rolle. Das müssen wir uns nicht vergegenwärtigen. Gott ist auch mit meiner Schwachheit. Wenn ich sage es mal hart, es gibt genug Brüder, die das wissen. Du zerrebst dich im Alltag, du bist im Prinzip am Ende. Du musst sagen, als müsste ich eigentlich auf dem Sofa sitzen. Ich habe bis heute auch schon gedacht, es wäre schön, wenn ich auf dem Sofa sitzen könnte. Ich will ganz ehrlich sagen. Aber wenn du dann Gott dienst, dann kommt die Kraft. Das spielt überhaupt keine Rolle, ob du dann körperlich beieinander bist. Das ist einfach da. Das schält ein. Das ist ein Geheimnis. Und ich muss ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich abgedreht habe, habe ich eine Niederlage gekriegt. Immer wenn ich die Zähne zusammengebissen habe und durchgerissen habe, dann hat Gott die Gnade und das Segen gegeben. Es gehört zu Philadelphia, dass man sich dieser kleinen Kraft bewusst ist. Ich lese dazu noch Hesekiel 34, 16. Und zwar, es ist das berühmte Kapitel vom guten Hirten. Er sagt hier, das ist ja die Verheißung, dass er seine Schafe lagern wird. Und dann sagt er, das Verlorene will ich suchen, das Verscheuchte zurückholen, das Verwundete verbinden, das Schwache will ich stärken, aber was fett und stark ist, will ich abtun. Also ganz klare Aussage, das, was schwach ist, benutzt er. Er benutzt unsere Schwachheiten, um letztendlich geistlich etwas zu bewirken. Und wenn du das jetzt siehst, dann ist Philadelphia das krasse Gegenteil von dem, was man heute in Gemeinde Jesu propagiert. Sie hat wahrscheinlich, ich sage es jetzt einmal hart, sie hat bei weitem keine Schulungen gehabt, wie man heute hat. Sie hat kein Material gehabt. Sie hat keine Medien gehabt. Das hat sie alles nicht gehabt. Sondern sie war eifältig, sie hat die Heiligkeit Gottes kannt, seine Wahrhaftigkeit, hat sich auf die geöffnete Tür verlassen, war sich bewusst, dass Gott die Werke vorgibt. Es war eine Gemeinde, die einfach hier sich auch bewusst war, wenn sie noch so schwach war, wenn der Herr die Tür aufmacht und wirkt, dann letztlich schlägt es durch. Aber, wie jede Verheißung eine Bedingung hat, so hat halt auch die eine gewisse Bendingung. Und zwar, wenn man das Sendschreiben sich anguckt, dann sieht man, wo der Herr lobt und wo er den Finger drauf legt. Und er sagt hier ganz klar, denn du hast zwar eine kleine Kraft, aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Das ist die Herzenshaltung der Gemeinde, dass man das Wort Gottes einfach bewahrt. Und das Wort Gottes zu bewahren, wirklich zu glauben und ich sage mal, auf das Wort Gottes zu kämpfen, das hat eine Verheißung. Zum Beispiel, wenn man Johannes 8, 31 liest, dann sieht man, was der Herr hier meint. Jesus sprach zu den Juden, die an ihn glaubten. Also jetzt redet er ausdrücklich hier zwar zu Juden, aber an die, die glauben. Das heißt an die Gläubigen. Wenn ihr in meinem Worte bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, wenn man das Wort Gottes bewahrt, wird man automatisch seine Bindungen los. Sagt hier die Schrift ganz klar. Wenn man das Wort Gottes bewahrt, dann wird man automatisch zur Vollerkenntnis der biblischen Wahrheit kommen. Und das ist Philadelphia, dass man aufgrund von der Vollerkenntnis Jesu Christi, aufgrund von der Vollerkenntnis der Wahrheit, frei von den Sündebindungen, wirklich der Herr erkennt, begreift, um was es geht, begreift, was wesentlich ist, und so dem Lamme folgt. Und laut 1. Korinther 4, 6, nicht über das Geschriebene hinausgeht. Wisst ihr warum? Wir haben es nicht nötig. Das ist der große Unterschied. Ich sage es einmal ganz hart, die nichts haben vom Wort Gottes her, die nichts haben geistlich, die haben die Mittel dieser Welt nötig. Die haben letztendlich nötig, übers Wort Gottes hinauszugehen, mit Tricks und Psychologie und allem zu arbeiten. Wer aber das Wort Gottes hat, hat gar nichts nötig. Der hat alles. Der hat die Fülle, die Gott geben wollte. Der hat die Herrlichkeit Jesu Christi. Der hat diese ganze Vollerlösung, so wie es die Bibel sagt. Und der braucht gar nichts. Und das ist Philadelphia. Das nächste, was es sagt, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Ich möchte, Matthäus 10 kennt ihr alle, wer mich verleugnet, den werde ich verleugnen. Ich möchte aber lesen 2. Timotheus 2, 12. Wenn wir unten bleiben, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Und da ist wieder was ganz Entscheidendes. Wir müssen lernen, kann man noch so feig sein, ich bin feig. Wo ich mich bekehrt habe, ich habe mich teilweise abhalten lassen, weil ich genau gewusst habe, ich muss mich zum Herr Jesus bekennen. Und bei mir war es so, ich hatte einen kleinen blauen VW. Wunderbare himmelblaue Farbe. Also es ist richtig aufgefallen. Und das Erste, was mir klar war, als ich mich bekehrt habe, dass ich mit letzter Deutlichkeit zum Ausdruck bringen muss, dass ich gläubig bin. Und zu meiner Zeit gab es das One Way, der Finger, nur ein Weg in den Himmel. Und da stand der Name Jesus drauf. Es war solche Fletcher vom Plakat. Und die habe ich dann links im Kreis und rechts im Kreis auf mein Auto drauf gemacht, dass also von hinten auf dem Himmelblau hat es der Letzte auf dem Kilometer gesehen. Und dann dazwischen der rote Band, wo wirst du die Ewigkeit zubringen? Ich sage nicht, dass man das in jedem Alter und jeder machen muss. Für mich war es in meinem Alter, ich war 22 und feig war es richtig. Heute habe ich einen viel kleineren Pepper und das ist auch noch okay. Aber damals war ich feig und jung und da habe ich es gebraucht. Wisst ihr, und dann hat der Herr das noch ganz toll gemacht. Dann haben wir mich von der Bank immer auf Post geschickt. Wenn er die alte Post in Teifen erkennt, ist ja schade, dass sie geschlossen ist. Aber die war wunderbar. Da sind alle Vorgefahren für die Firma und hast du links abgebogen, hast du geparkt. Und dann ist die Rückseite deines Autos ist voll immer zum Eingang der Post gestanden. Dann war es mir auch klar, in dem Moment, wenn ich da jetzt parke und aussteige, dann sieht immer jeder, was der Karl Hermann so auf dem Auto drauf hat. Wisst ihr, und manchmal ist es gut, wenn man zu solchen Hilfsmitteln greift, um selber das Bekenntnis abzulegen. Es muss nicht sein, aber es kann helfen, es kann eine Hilfe sein. Auf jeden Fall, der Herr sagt, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Das ist auch Philadelphia, sie steht zum Herr Jesus, egal wo sie steht. Wenn du siehst, wie die alten Glaubensväter, selbst in Teilfingen, manchmal vorgegangen sind, dann wirst du schon anders. Die hatte nicht bloß einen Bekennermut, die hatte schon Angriffslust manchmal. Ich war mal beim Nathanael, wo ein alter Pietistenvater da war, und hat eine Frau gesehen, und die hat ihm nicht so gläubig geducht. Und ich bin ein bisschen weiter hinten gestanden, haben wir das angeguckt. Und dann habe ich gesagt, jetzt geht's gar gleich los. Und dann ist der alte Bruder, hat sich angepirscht. Und plötzlich ist er hinter der Frau gestanden, und hat er sie immer gefragt, wie es denn mir und dem Heiland so steht. Also, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also, einfach das Bekenntnis zum Herrn Jesus gehört auch dazu zu Philadelphia. Sie stellt sich zum Herrn. Wir sind Jünger Jesu. Wenn ich das dann sehe, mit der Vermischung in der Endzeit, von den Religionen und allem Möglichen, muss ich sagen, wir sind Jünger Jesu. Und unser Gott hat einen Sohn. Und der Gott, der keinen Sohn hat, ist nicht unser Gott, ist ein anderer. Und es gibt nur einen Gott. Und nur dieser eine Gott hat nur einen Sohn. Und nur dieser Sohn ist der Weg zu diesem einen Gott aus. Gibt's nichts. Das ist Endzeit. Das gehört auch zu Philadelphia. Da man sich zumal Jesus stellt, als der einzige Offenbarung Jesu Christi. Mir gefällt es immer so in die Bücher von Wilhelm Busch, wenn er sagt, wenn Jesus nicht gekommen wäre, wüssten wir von Gott gar nichts. Und das ist, wir wüssten gar nichts. Alle Gottvorstellungen sind Wahn. Die einzige Offenbarung ist der Sohn. Wird er sich geoffenbart? Im Wort. Und dann sind wir wieder beim Anfang von Philadelphia. Und da kommen wir immer wieder auf die Grundpfeiler wahren Evangeliums zurück. Und dort stabilisiert man sich. Und hast du Philadelphia. Und je mehr das ausgelebt wird, je mehr kommt der Herr zum Ziel. Aber er geht weiter. Er sagt hier dieser Gemeinde in Philadelphia, und zwar im 9. Vers. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen, und es nicht sind, sondern Lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Jetzt kommt wieder was ganz, ganz Entscheidendes. Er kümmert sich um das Unechte. Er kümmert sich drum. Er hat uns ganz klare Erweisungen gegeben, aber im Endeffekt kümmert sich der Herr um das Unechte. In Jesaja 27 ist eine hochinteressante Bibelstelle über den Weinberg des Herrn, schattenbildlich. 27, 2 bis 5. An jenem Tage singet vom edelsten Weinberg. Ich, der Herr, hüte ihn und bewässere ihn zu jeder Zeit. Ich bewache ihn Tag und Nacht, dass sich niemand an ihm vergreife. So handelt Gott mit der Gemeinde, die steht. So handelt Gott mit Philadelphia. Er bewacht diesen Weinberg. Wenn es kein Weinberg mehr ist, können wir alle die Stelle lesen, was er macht. Letztendlich, wenn er einen Leuchter umstößt und ähnliches. Aber hier hast du einen wirklichen Weinberg. Hier ist Philadelphia. Wie Gott bewahrt. Jetzt kommt was Interessantes. Wenn ich aber Dornengestrüpp fände, so würde ich im Kampf darauf losgehen und es allzumal verbrennen. Es sei denn, dass man bei mir Schutz suchte, dass man Frieden mit mir machte. Ja, Frieden mit mir macht. Er zeigt also ganz klar, dass letztendlich er selber auf das, was in der Gemeinde nicht in Ordnung ist, losgeht. Und zwar mit welcher Wirkung? Was will der Herr? Dass man Friede macht mit ihm. Dass man es mit ihm in Ordnung bringt. Das heißt, das Grundziel von Philadelphia ist immer, dass man in Ordnung ist mit dem Herr Jesus. Dass man mit dem Haupt der Gemeinde in Ordnung ist. Das ist das große Ziel. 1. Korinther 5, 13 heißt natürlich, das Böse muss hinausgetan werden, das gehört auch dazu. Aber das Wichtigste ist, er kümmert sich um das Unrechte, auch bei mir persönlich, bei jedem von uns. Und er will bloß eins, dass man es mit ihm regelt, sonst nichts. Merkt ihr wieder, eine Fokussierung, das heißt, eine Bündelung und eine Ausrichtung auf ihn allein geschieht, Jesus allein. Und dann, ich denke, wenn das Gläubige und die Gemeinde begreifen, dann wird sie immer mehr der Charakter von Philadelphia bekommen, je mehr sie in diesen Linien lebt. Dann Vers 10. Weil du das Wort vom standhaften Harren, da steht Hypomone, das Unterbleibe, auf mich bewahrt hast, werde ich dich bewahren. Mitten heraus, da steht im Griechischen Eck, mitten heraus aus der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis, da steht Griechisch Ökumene, kommen wird. Damit die versucht werden, die auf Erden wohnen. Das heißt, er wird uns mit heraus bewahren. Aber der Bibel stellt sich auch etwas glasklar. Wenn man jemand aus etwas heraus bewahrt, dann musst du zuerst einmal hineingehen. Und wir werden nach meiner, ich sage mal, das ist jetzt Privaterkenntnis. Ich mache da kein Dogma draus. Aber nach meiner privaten, persönlichen Erkenntnis, werden wir in der Danielschen Jahrwoche, in den letzten 7 Jahren, werden wir in die ersten 3,5 Jahre drinstecken. Wir werden hineingehen bis zur Mitte. Und dann, bevor das Zorngericht einsetzt, die Vernichtungsgerichte Gottes, wird uns der Herr entrücken, wird uns rausholen. Aber wir werden den Anfang miterleben. Wir werden mit reingehen. Wir werden diese schlimmen Dinge sehen. Wir werden mitkämpfen müssen, und zwar nicht wenig. Darum sagt auch der Herr Jesus in die Endzeitrede, meistens als erstes, seht zu, dass euch niemand verführe. Das ist ganz wichtig. Die Endzeit ist geprägt von Verführung. Ich lese dazu Psalm 95, Vers 8 und der folgende. Lese schon ab 7. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstocket eure Herzen nicht wie in Meriba, am Tage der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen doch mein Werk. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach, sie sind ein Volk, dessen Herz den Irrweg geht. Sie haben meine Wege nicht erkannt, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und das ist der Knackpunkt. Letztendlich, Versuchung hat vom Teufel her immer ein Ziel, uns in diese Haltung aus Psalm 95 hineinzubringen. Und in dem Moment, wenn der Herr uns die Türe nicht mehr öffnet, wenn wir nicht mehr der Heiligkeit Gottes teilhaftig sind, wenn wir nicht mehr die Wahrheit erkennen, wenn er nicht mehr die Türe eröffnet, sondern wir öffnen die Türe, in dem Moment, wenn nicht mehr die Werke gewirkt werden, die er will, sondern unser Fleisch, in dem Moment, wie alles das passiert, was ich selber will, dann lande ich im Elend. Es passiert. Wenn nicht mehr die kleine Kraft Gottes der Ausschlag gibt, sondern meine große Kraft. Wenn alles aufs Ich, alles aufs Ego, alles auf den Mensch geht, dann geht's der Bach runter. Und zwar brutal. Dann geht's abwärts. Und aus dem Grund, muss man es nüchtern sehen, zeigt er hier dem Sendschreiber so deutlich, auf was es ankommt. Es kommt darauf an, unten zu bleiben. Das ist auch der Grund der Bewahrung, unten zu bleiben. Diese Dinge, die er vorher darstellt, in denen zu leben, dann bleibt man unten. Und dass die Gemeinde aber das Wort des Untenbleibens bewahrt, Philipper 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich auch alles unterwerfen kann. Wenn man das liest, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Unser Leib ist ein Leib der Niedrigkeit. Es ist ein Unterdurchgehen in jeder Beziehung. Aber auf uns wartet eine riesige Herrlichkeit. Und weil diese Herrlichkeit auf uns wartet, drum können wir auch unterdurchgehen. Wir können uns das leisten. Du hast ja immer als Mensch Angst, dass du was verlierst. Wir verlieren nichts, wenn wir unten durchgehen. Überhaupt nichts. Sondern der Herr sorgt für uns. 2. Thessalonicher 1, 4. So dass wir uns selbst eurer rühmen in den Gemeinden wegen eurer Standhaftigkeit. Da steht wieder unten bleiben. Und glaubenstreu in all euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Das heißt ganz klar, es ist der Normalfall, dass Bedrängnisse da sind. Dass Erfechtung da ist. Und das ist vielleicht die wichtigste Stelle für jeden, der das erleben muss. 1. Korinther 10, 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, dass ihr sie ertragen könnt. Aber jetzt heißt es mal vorsichtig. Aber da steht nicht, dass Gott nicht einmal zulässt, dass ich bis an der Rand meiner Versuchbarkeit überhaupt versucht werde. Das heißt nicht nur Verführung versuche, sondern auch Prüfung. Es kann an der Rand gehen. Weil ich sage ehrlich, ich habe schon zum Herrn geschrien und habe gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus. Ist aus. Ich habe es aber immer ausgehalten. Wisst ihr warum? Weil es der Herr kontrolliert hat. Und solange ich bereit war, in den Spuren des Lammes zu gehen, habe ich es ausgehalten. Problemlos. Und eins habe ich auch gelernt. Wir halten viel mehr aus, als wir glauben. Viel mehr. Der Mensch hält unendlich viel aus. Das klappt gar nicht, was der aushält. Und er sagt hier der Gemeinde, du musst unten bleiben als Gläubiger. Du musst lernen, unten zu bleiben. Du musst lernen, unten zu bleiben. Ich habe zum Beispiel im Geschäft eine furchtbare Situation erlebt. Ich habe meinem Kollegen, ich bin im selben Bankhaus geblieben und mache meinen Dienst, obwohl es für mich aufgrund von der Sache sehr viel schwerer geworden ist. Weil ich halt 4, 4,5 Stunden, je nach Lage, oder 4,25 Stunden unterwegs bin. Aber der Kollege, der hat es kündigt. Dann haben wir wieder geschwätzt, mir schwätzt immer das gleich. Ich sage ihm immer das gleich und sage, und sie werdet es sehen. Es gibt eine letzte Gerechtigkeit. Gott wird auch das regeln.
Weißt du, dann wird er immer böse. Gell? Ach, er lässt nicht so richtig raus, aber er ist verärgert, das merkst du. Aber gibt doch keine Gerechtigkeit. Das muss man selber regeln. Gell? So auf die Art und Weise. Weißt du, und das ist einfach etwas, Gott handelt. Er regelt. Er gibt uns die Kraft. Er wird handeln. Aber jetzt nicht nach unserem Kopf geht. Wir dürfen nicht menschlich denken, sondern geistlich. Und er wird kontrollieren, dass nie über unsere Kraft geht. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe jahrelang erlebt, wie ich immer am Rand der Kraft war und immer kurz vorm Zusammenbruch, und ich bin nie zusammengebrochen. Gegenteil. Ist immer gegangen. Von der Hoffnung, dass es so weitergeht, hoffe ich. Gell. Weil der Herr letztendlich handelt, weil er kontrolliert, nicht auch Philadelphia, dass man einfach, ich sag's vorsichtig, unten bleiben lernt. Das muss man lernen, unten zu bleiben. Der Kopf einzuziehen. Und das Nächste, was jetzt hier diese Philadelphia-Gemeinde ausmacht, wisst ihr, mich fasziniert das auch von der Bibel her, wenn du das bloß runterliest, den Text, und du denkst, ja, nichts Besonderes. Wenn du aber mal hinter die Aussage gehst, dann merkst du plötzlich, da ist eine geistliche Bombe, da ist eine geistliche Gewalt dahinter, ohne Gleicher, hinter dieser Gesinnung. Vers 11, siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, deinen Betheil, damit niemand deine Krone nehme. Das war ein ganz entscheidender Punkt, die Naherwartung Jesu Christi. 1. Thessalonicher 1,10. Und seinen Gott aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. In Lukas 12 sagt der Herr auch nochmal ganz klar, dass das Erstrebenswerte ist. Lukas 12, 36. Seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten. Wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihn sogleich auftun, glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wisst ihr, was das heißt? Ich habe es bei mir gemerkt. An einem bestimmten Punkt schlägt dann die Endzeitsituation, dieser Zeitgeist bei dir durch, dass du plötzlich nicht mehr in Naherwartung bist. Du bist irgendwo, ja, es wird schon laufen. Weißt du, bist nicht mehr geistlich in dieser letzten Spannung. Das ist gefährlich, weil dann passt du nicht mehr auf. Dann lässt du auch 5 Grad sein. So, die Bibel sagt, wir sollen in Spannung sein. Wir sollen wachsam sein. Und wir sollen sagen, es gibt ein Buch von Dieter Bodeberg, das heißt, und wenn er heute käme, ich würde sagen, genau das ist, wenn er heute käme. Ja, wenn er heute käme, wäre ja wohl alles anders. Wenn wir wissen, der Herr Jesus kommt heute um 10:30, heute Nacht, was wird jetzt passieren? Ich garantiere es euch. 2 Dinge würden passieren. Ein paar würden da bleiben zum Beten, ein paar würden aufstehen und sofort ein paar Dinge in Ordnung bringen. Das ist doch gar keine Frage. Da wird doch jeder laufen und gucken, dass alles in Ordnung ist. Und wenn du glaubst, dass er heute kommt, dann stehst du auf und läufst und bringst in Ordnung. Wenn nichts so in Ordnung zu bringen ist, dann kannst du anfangen zu beten und sagen, also freudige Erwartung. Aber wisst ihr, Naherwartung ist was theoretisch und trotzdem was Praktisches. Das ist nämlich ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du heute sagst, jetzt, wie reagierst du denn? So wie die Zore dann reagierst, so wäre es, wenn du wirklich eine Naherwartung hättest. Ja, das ist alles so theoretisch, aber man kann es ganz praktisch gestalten. Und jetzt sagt die Bibel ganz klar, diese Naherwartung, wir haben ja vorhin in Philipper 3,20 gelesen, die bewirkt auch, dass wir letztendlich dann unsere Krone festhalten werden. Das heißt, da geht es um diesen geistlichen Kampf. Und ihr könnt einmal die Krone angucken. Die Krone hat immer mit der Krone des Lebens zu tun. Es hat immer mit dem zu tun, letztendlich sei Berufung, sei Gnade, letztendlich auch das ewige Leben zu bewahren. Das heißt, festzuhalten, was wir haben. Und in Philipper 3, das ist eine ganz wichtige Stelle von 12 bis 14, erklärt der Paulus, wie er vorgeht. Er sagt hier, nicht, dass ich es schon erlangt habe oder schon vollendet bin. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das heißt, er kämpft. Er jagt. Und in 2. Timotheus 4 sagt er am Schluss, ich habe den Kampf gekämpft. Jetzt liegt die Krone bereit. Die Krone des Lebens. Das heißt, ich weiß nicht, ob ihr im Berufsleben das kennt, wenn jemand eine Enttäuschung hat. Ich habe gerade einen Kollegen, der ist enttäuscht. Der war Feuer und Flamme lange Zeit. Und man hat ihm in Aussicht gestellt, ganz tolle Dinge zu tun. Jetzt hat man es ihm nicht gehalten. Aber man hat es ihm nicht, gar nicht gehalten, sondern hat es einfach verschoben. Man ist völlig frustriert. Sagt er heute zu mir, heute lese ich eine Stunde Zeitung, wenn ich ins Geschäft komme. Das nennt man innere Kündigung. Und innere Kündigung gibt es auch im Reich Gottes. Wo man dann Dienst noch Vorschrift macht. Man will ja gar nicht nichts mehr tun, im Sinne von, dass man es jetzt hinschmeißt oder einfach sagt, ich habe jetzt Nase voll oder die Gemeinde verlässt oder man will auch nicht abfallen, das will man alles nicht. Aber man liest eine Stunde Zeitung. Das heißt, man macht einfach Dienst nach Vorschrift. Man ist nicht mehr so frisch und überhaupt, wenn man sagt, man hat ein Jahr vorher gesagt, komm, lass uns kämpfen, lass uns irgendwas tun, geistlich. Na, vorher, die Leute haben gesagt, jawohl, die sagen dann, ja, aber. Also das ist nur der Vorbehalt. Ich habe es auch schon gemacht, ich weiß, wie es ist. Wenn mir jemand völlig begeistert am Telefon Dinge erzählt und ich habe innerlich gedacht, wenn du nur aufhören würdest. Solange ich das denke, habe ich gesagt, was ist eigentlich mit dir los, dass du sowas denkst? Wie kannst du sowas denken? Gell, und damit siehst du ja wieder, wo stehst du jetzt selber? Ja, jetzt keine Lust mehr, ich will mir das jetzt schon wieder anhören. Jetzt haben wir 10 so Gespräche, jetzt kommt das 11. Und dann muss ich sagen, Moment mal, zu was bist du eigentlich da? In gewisser Weise hat Gott dich ja bestimmt, dass du ein Stück Mülleimer bist. Und wenn du Mülleimer bist, Paulus sagt immer, wir sind der Kehricht der Welt. Also manchmal bist du auch Mülleimer, du musst auch das dir anhören. Das ist manchmal so. Ich hab eine Schwester, die ist begeistert, wenn sie mir anruft. Und hat sie mit rein, die sind depressiv, wenn sie anruft. Aber alle sind wichtig in dem Moment. Bloß wenn du innerlich gebrochen hast, wenn du innerlich gekündigt hast, dann willst du auch nicht mehr. Das ist ungeheuer schwierig. Und da kannst du auch messen, ob du Philadelphia bist. Ich sage es mal hart, Philadelphia will immer. Wenn Philadelphia sieht, dass Not ist, dann greift sie an. Das ist Philadelphia, wie sie lebt und lebt. Jetzt sagt er nochmal was ganz Klares. Er fasst alles zusammen. Also nochmal, die Heiligkeit, die Wahrhaftigkeit, dass er aufschließt, zuschließt, dass er die Werke wirkt, dass wir trotz unserer kleinen Kraft vor der Kraft Gottes leben können, dass er letztendlich in seiner Gnade die Gemeinde durchbringt, dass er das Falsche demaskiert, dass er letztendlich dieses Ausharren bewirkt, auch durch die Umstände. Das alles tut der Herr. Er wird uns auch bewahren, mit heraus aus der Stunde der Versuchung. Er lässt uns hineingehen, aber holt uns raus wieder aus dieser Stunde der Versuchung. Und er wird uns diese Naherwartung des Herz brennen. Aber das alles, dass das alles geschieht, dazu muss man etwas tun, nämlich überwinden. Wenn man überwindet ist nichts anderes wie ein altdeutsches Wort für Sieg. Dass man einfach gewinnt. Dass man keine Niederlage kriegt, dann wird man zum Pfeiler in der Gemeinde. Und ich habe euch hier mal einfach aus dem Hesekiel die ganze Stelle aufgeschrieben. Könnt ihr in Ruhe nachlesen. Da steht eigentlich nur drin, dass im Tempel, im wahren Tempel Gottes, in der Gemeinde Jesu, immer an der entscheidenden Stelle Pfeiler steht. Die Pfeiler hat zwar meistens 6 Elle, das heißt, die besteht aus 6, aus dem gefallenen Menschen, aber sie sind wichtig. Und jetzt sagt er plötzlich, das ist das Ziel, dass du ein Pfeiler wirst als Gläubiger. Dass du ein Pfeiler wirst, dass du unerschütterlich wirst. Unerschütterlich, in dir selbst unerschütterlich. Wisst ihr, fragt mal mich, mir war damals so wackelig. Mir war so wackelig, es war ein Jammer. Es war wirklich ein Erbarmungsbild. Also ich weiß nicht, wie die anderen das gesehen haben. Wenn du uns zwei gesehen hast, hast du ein Bild des Erbarmens gesehen. So wackelig. Und trotzdem kann Gott es machen, problemlos, ist seine Gnade, wenn man seine Heiligkeit akzeptiert, wenn man diesen ganzen Weg Philadelphias geht, dass er sich absolut stabil und unerschütterlich macht, kein Problem. Das ist für jeden absolut die Hoffnung, dass Gott ihn zum Pfeiler macht, wenn er überwindet, wenn er diesen Weg geht. Dass er zur Säule wird, Galater 2, Vers 9. Man sieht es einfach, Gott sieht es wohl, wer ein Pfeiler ist oder eine Säule. Als sie aber die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus, Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft. Jetzt gucke ich da noch. Habt ihr gesehen, wer eine Säule ist? Ein Mann namens Petrus. Jetzt guckt mal Petrus an, wie er der Herr verleugnet. Wie unmöglich ist doch der Petrus. Er schlägt dem Ding das Ohr ab. Er hat alle Untugenden, die du dir vorstellen kannst, die hat er. Und trotzdem ist er hinterher eine Säule. Gott hat ihn zubereitet. Gott hat eine Säule aus ihm gemacht, weil er überwunden hat. Und jetzt kommt die Verheißung. Jetzt sagt der Herr plötzlich, wenn du überwindest und wirklich diesen Weg Philadelphias gehst, dann wirst du eine Säule sein im Tempel. Du wirst eine tragende Säule in diesem Tempel sein für andere. Und du wirst nie mehr hinausgehen. Das ist wahre Heilssicherheit. Wenn man nämlich den Weg Philadelphias geht, dann hast du letzte Sicherheit. Dann wirst du nie mehr hinausgehen. Wenn man aber den Weg Philadelphias nicht geht, steht nämlich im Sendschreiber 2 davor, Kapitel 3, Vers 5, dann kann man deinen Namen aus dem Buch des Lebens streichen. Aber wenn du den Weg Philadelphias gehst, wirst du nicht hinausgehen. Das bedeutet letzte Sicherheit. Und jetzt kommt die ganze Fülle der Verheißung. Jetzt sagt der Herr Jesus, ich will auf ihn, auf diesen Gläubigen, das heißt auf dich und mich, den Namen meines Gottes schreibe. Wisst ihr, was da drauf steht? Dass du Kind Gottes bist, das steht da drauf. Der Name Gottes, du gehörst zur Familie Gottes. Da wird der Name Gottes drauf geschrieben. Dass du wirklich ein Gotteskind bist. Und das Nächste. Den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems. Dass du wirklich zu diesem Gebäude gehörst. Dass du ein lebendiger Stein bist. Und ein lebendiger Stein ist der Priestertum. Das heißt, Gott wird dann auch dein Dienst und das, was du tun sollst, wird er neu anfachen. Das gehört mit zu diesem Priestertum. Ein Stein. Mit einem Schluss. Und das heißt brutale. Dann schreibt er seinen eigenen Namen drauf. Dann schreibt er einen Namen drauf, aber nicht den Namen Jesus. Dann schreibt er den neuen Namen drauf, den niemand kennt. Dann wirst du in letzter, innigster Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus leben, dass er sogar den Namen, den niemand kennt, auf dich schreiben wird. Ich habe euch die ganze Stelle vom Bleiben, vom Überwinden und auch nochmal von diesem Namen habe ich nochmal aufgeschrieben. Müsst ihr mir vorstellen. Dann steht auf mir letztendlich drei Namen. Der Name Gottes, ich bin ein Gotteskind. Der Name des neuen Jerusalems, ich bin ein lebendiger Stein, ich gehöre zu diesem Organismus, ich arbeite. Und der wichtigste, der Name Jesus, und zwar sein neuer Name. Und zwar der Name, was das bedeutet dann, dass ich in innigster, letzter Gemeinschaft mit ihm bin. Ich bin Gotteskind, ich arbeite fürs Reich Gottes, aber das Wichtigste, ich habe letzte und innigste Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes. Und das ist Philadelphia. Und das ist Philadelphia in Reinkultur. Und er schließt ab wie immer. Der Jesus hat keine andere Botschaft, als die, die das lesen, die das hören. Er sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das heißt, es liegt an mir, ob ich das annehme. Es liegt an mir, ob ich Philadelphia werde. Es liegt an mir, ob ich die Endzeit so überstehe, dass ich nicht einmal Brandgeruch habe, wie die drei Männer im Feuerofen. Ich sage es einmal so, Smyrna hatte letztendlich Märtyrertum. Die hat Verfolgung, das haben wir nicht. Also gibt es für uns nur einen einzigen Weg, um sauber zu bleiben, der Weg Philadelphias. Ich wiederhole nochmal zum Schluss. Die Heiligkeit Jesu Christi ist in unserer Mitte, in meinem Herzen, als Gläubiger. Ich glaube, die letzte Wahrhaftigkeit, das Wort Gottes, letzte Instanz, wahrhaftig, wie Gott wahrhaftig ist. Ich habe letztendlich das Vertrauen darauf, dass Gott die Tür öffnet. Ich arbeite nicht im Fleisch, ich handle nicht im Fleisch. Gott streitet für mich, ich werde stille sein. Ich bin mir bewusst, dass Gott vor Grundlegung der Welt für mich Werke vollbracht hat, in denen ich nur noch leben darf. Es hängt alles vom Verhältnis zu Gott ab. Ich auf wirklich vertraue wie ein kleines Kind darauf, dass er mir die Türe öffnet. Und letztendlich wird meine kleine Kraft kein Hindernis. Ich lasse mich nicht stören durch meine kleine Kraft, sondern ich werde das Wort Gottes bewahren letztendlich und werde seinen Namen nicht verleugnen. Ich stelle mich einfach zum Wort Gottes in letzter Konsequenz. Das Nächste, ich bin mir bewusst, auch wenn schwierige oder böse Dinge sind, er wird sie regeln. Wenn bei mir böse Dinge sind, erwartet er, dass ich sie mit ihm regle. dass ich mit ihm Friede mache. Denkt ihr Jesaja 27. Andere böse Dinge, die ich nicht regeln kann, wird er regeln. Ist seine Souveränität. Und dann das Entscheidende. Das Wort vom unten bleiben. Das heißt, diese Endzeit in dieser Haltung zu durchleben, das soll bewahrt werden. Das soll meine Herzenshaltung sein. Und er wird mich mit dieser Haltung, mit heraus aus diesem Elend dieser Welt, aus dieser Versuchung, wird er mich bewahren. Wenn diese Versuchung voll das unerträgliche Maß erreicht, er wird mich durchbringen in diesem unerträglichen Maß. Und dann bricht da wieder die Wiederkunftserwartung auf, dass man sagt, Herr, komme bald. Aber es geht um diese Krone des Lebens. Es geht um alles, um Kopf und Kragen. Darum sagt er, halte fest. Das heißt, wir müssen hier kämpfen, müssen überwinden, wir müssen den Weg Gottes gehen, dass man Pfeiler werden im Tempel und dass letztendlich Gott das tun kann, was er verspricht, dass er endgültig in alle Ewigkeit diese drei Namen auf mich schreiben kann als Gläubiger. Der Name Gottes, ich bin Gottes Kind. Der Name des neuen Jerusalems, meine Berufung und die persönliche innige Gemeinschaft mit ihm. Und die drei Namen sind nichts anderes wie eine Zusammenfassung vom ganzen Sendschreiben. Und jetzt sagt Gott, wer hört, der kann es haben. Aber es ist eine Frage des Hörens, des Herzenshörens, ob ich das will. Wenn ich es will, dann wird das gleiche passieren wie in Philadelphia. Ich werde ohne Brandspuren werde ich durchkommen durch diese Endzeit. Es wird mir nichts passieren. Ich möchte nochmal beten zum Schluss. Und der Jesus, danke dir einfach, dass du als wahre Hirte für deine Gemeinde sorgst. Dass du uns hütest, dass du uns auf frische Weide führst, dass du uns aber auch durch diese Endzeit leitest. Und trotz unserer Verkehrtheit und Sündhaftigkeit, dass du uns auf dieser klaren Weg dem Lamme nachhalten kannst durch deine Gnade. Wir sehen, wie du alles vorgegeben hast, dass eigentlich sehr einfach ist, wenn man bereit ist, deinen Weg zu gehen. Jetzt gib uns einfach Gnade. Du weißt, wo jeder von uns steht. Erbarm dich einfach und hilf uns, dir dem Lamme zu folgen. Treu, einfach Fußstapfe um Fußstapfe. Bis die Stunde erbricht, wenn die siebte Posaune erscheint und du kommst, um uns zu holen. Dafür danke ich dir. Amen. Amen. Jemand ein Lied, wo